先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Schönen guten Abend. Für die, die es nicht kennen, das ist der Eröffnungsgong dieser Veranstaltung.Dessen Herkunft ich Ihnen an der Stelle jetzt nicht enthülle, aber damit wissen Sie, Sie sind im Tomasius Club in Leipzig in der Bibliotheca Albertina. Und zu Gast ist heute Philipp Stab, Soziologe aus Berlin mit seinem Buch namens Anpassung. Kurz zu uns und der Bühnenkonstellation hier. Heute Abend ist die letzten Male Uta Karstein hier mit mir gesessen. Heute Abend sitzt hier Anja Frank.Meine Kollegin aus dem Institut für Kulturwissenschaften, gleichwohl selbst Soziologin. Mein Name ist Thomas Schmidt-Lux und wir führen heute durch den Abend, sage ich jetzt mal, und bestreiten den ersten Teil des Gesprächs und dann laden wir Sie ein, mit uns und Philipp Stab ins weitere Gespräch zu kommen. Ich stelle Ihnen kurz Philipp Stab vor, mit so zwei, drei Stichworten, damit Sie auch das Buch vielleicht schon von Anfang an ein bisschen besser verorten können. Philipp Stab hat Soziologie, Politikwissenschaften und Psychologie studiert in Kassel und in Paris, hat dann von 2009 bis 2016 am Hamburger Institut für Sozialforschung gearbeitet und geforscht, zusammen mit Heinz Bude, Stichwort Kassel auch an der Stelle.Und ist seit 2019 Professor für Soziologie der Zukunft der Arbeit in Berlin an der Humboldt-Uni und zugleich, das ist so eine verquickte Konstellation, am Einstein Center Digital Future. Und mit den Titeln, sage ich jetzt mal, der Institute ist auch das inhaltliche Interesse von Philipp Stab schon im Groben umrissen, sage ich mal. Ich nenne mal drei Themen, drei Richtungen. Digitalisierung ist das eine.Arbeit das zweite und Politik bzw. politische Soziologie würde ich so als dritten Schwerpunkt mal nennen. Sie kennen möglicherweise das vorletzte Buch von ihm mit dem Namen Digitaler Kapitalismus, Markt und Herrschaft in der Ökonomie der Unknappheit, 2019 erschienen. Wir reden heute über sein neues Buch, ich zeige es hier mal kurz in den Raum, ein angenehm schlankes Buch mit dem Titel Anpassung, Leitmotiv der nächsten Gesellschaft. Das ist ein Buch, vielleicht zwei, drei Sätze von mir vorab, so als Vorabinterpretation, sage ich mal, des Buches. Es ist ein Buch, das über unser aller Zukunft nachdenkt. Und das ist eine Zukunft, die unweigerlich von Veränderung gekennzeichnet sein wird. Und das ist irgendwie eine Plattitüde, aber das ist nicht zuletzt eine Veränderung, die durch die ökologische Krise, nenne ich es jetzt mal, hervorgerufen, initiiert wird und sein wird. Es ist zugleich, weiß ich gar nicht, was Anja sagt oder was ihr beide sagt, ich finde es gar kein pessimistisches Buch, was man ja schnell so hat in dem Genre. Es hat ein Programm und das Programm oder der Fluchtpunkt ist eben Anpassung als ein zentraler theoretischer Begriff. Vielleicht gleich vorher als Disclaimer so, es geht um mehr als nur ein bisschen veränderte Lebensführung. Das kann man, glaube ich, schon so sagen oder Lebensweise. Also es geht jetzt um mehr als vegetarisch statt Fleisch oder sowas. Es hat schon einen größeren Bogen und ein größeres Argument. Der Anpassungsbegriff ist deutlich umfassender und damit auch interessanter, fanden wir. Und zugleich greift es, und da kommen wir hoffentlich im Gespräch so auf, auch ein paar Sachen auf, die bislang vielleicht auch eher kritisch diskutiert worden oder nicht unbedingt populär sind. So, ich sag mal Stichwort Technokratie. Und da auch das macht es nochmal interessanter innerhalb dieses Feldes, sage ich mal, von Literatur und von Büchern, die sich jetzt gewissermaßen mit der Frage beschäftigen, was machen wir jetzt angesichts der Umstände. Vielleicht steigen wir mal damit ein, die Grundthese des Buches mal zu rekonstruieren und vorzustellen. Okay, Anpassung ist so der Grundbegriff, eine Grundhaltung. Es gibt einen Gegenbegriff, würde ich sagen, Selbstentfaltung. Aber vielleicht sagst du selber mal am Anfang, was du jetzt selber sagen würdest, ist dir am Buch am wichtigsten, was ist das Grundargument?
Erstmal danke für die Einladung und schön, dass Sie alle hier sind. Das muss man ja auch irgendwie als Eingeladener auch sagen dürfen. Was ist die Hauptthese des Buches? Also sicherlich die Sie irgendwie dem Titel entnehmen können, dass Anpassung sowas wie ein Leitmotiv der Nächsten eigentlich aber schon dieser Gesellschaft ist. Sie können sich das in gewisser Weise, glaube ich, relativ schnell evident machen, wenn Sie allein mal sozusagen Ihre persönlichen Erfahrungen der letzten Jahre Revue passieren lassen. Die Pandemie, die extremen Dürresommer in Deutschland plus Dürrewinter in Frankreich und Italien, diese Art von sozusagen Eintreten von natürlich reflexiv bewussten Klimaproblemen in unsere alltägliche Lebenswelt, in einer Art und Weise, in der wir das nicht mehr ignorieren können. Ne? Wenn der Rhein trocken liegt, dann sozusagen kann man nicht mehr so tun, als gäbe es das nicht. Das wird mindestens mal schwieriger. Oder denken Sie an den Krieg in der Ukraine. All das sind sozusagen irgendwie paradigmatische Krisen, würde ich sagen, für unsere Gegenwart. Und all diese Krisen sind dadurch gekennzeichnet, dass die für uns sozusagen in einem Paradigma, in dem wir in dem positiven Sinne gewohnt sind, über Gesellschaft nachzudenken, nämlich im Paradigma oder Leitmotiv des Fortschritts, dass es irgendwie darum geht, dass für die Mehrheit der Leute es irgendwie besser wird und dass es letztlich sozusagen in Bezug auf die Kategorie der Zeit, also in Bezug auf die Zukunft, möglich ist, diese Zukunft wie ein weißes Blatt Papier vollzuschreiben. Wir sind mächtige Subjekte, die in der Lage sind, sozusagen die Zukunft zu erobern und da im besten Fall sogar auf Basis politischer Kämpfe natürlich und so weiter, einen besseren Deal als vorher herauszuholen. Die Krisenmomente, über die ich jetzt gerade gesprochen habe, und es sind ja nur die, die uns jetzt irgendwie ganz akut im Kopf sind, weil sie die letzten 3 Jahre kennzeichnen, sind Krisen, die funktionieren ganz anders. Die haben sozusagen, da ist kein kathartisches Moment am Ende des Tunnels. Ne? Also wir können uns schwer vorstellen, wie sozusagen am Ende aus der Klimakrise doch noch irgendwas wird, durch irgendeine Art von Dialektik oder so, ja, was dann eine bessere Situation ist als die Ausgangssituation. Ähnlich ist das, glaube ich, immer beim Krieg, ne? Eben auch bei anderen Problemen. Das führt dazu, dass sich das Verhältnis, das Weltverhältnis von Ihnen, uns, der Gesellschaft als Ganzes sozusagen in ein reaktives verwandelt. Natürlich gibt's immer sozusagen, wir reagieren ständig auf irgendwelche Dinge und sind nicht immer nur sozusagen progressiv am Agieren, aber auch in der Selbstbeschreibung dieser Gesellschaft, im Kontext der politischen Probleme, die sie sozusagen prioritär bearbeiten muss, um auch politische Legitimität und gesellschaftliche Stabilität zu sichern, da rücken Probleme, das ist jetzt schnell dahingesagt und wenn Sie dann später darüber reden wollen, dann korrigiere ich mich da, aber ich sage jetzt mal Probleme neuer Art in den Vordergrund. Probleme, von denen wir lange Zeit geglaubt haben, dass sie im Kontext der Moderne, also der Zeit, in der wir irgendwie immer noch glauben, uns zu befinden, ob das stimmt, ist nochmal so eine andere Frage, ne? Die wir glaubten, in diesem Kontext schlicht und einfach kaltgestellt zu haben. Ja? Also Selbsterhaltungsprobleme sind kaltgestellt in der Moderne, jedenfalls in der Wahrnehmung der Leute in den sozusagen hochentwickelten Ökonomien und Gesellschaften. Deswegen ist es möglich, die Selbstentfaltungsspielräume der Einzelnen immer weiter zu steigern. Lange Zeit etwa im Kontext sozialer Aufstiege. Später oder im Moment im Kontext der Spätmoderne diskutieren wir das ja auch verstärkt als eine Frage immer weiter fortschreitender Individualisierung, also sozusagen eine Pluralisierung von Lebensmodellen. Alle können jetzt so sein, wie sie wollen, ganz individuell, ohne durch irgendwelche sozialen Kategorien eingeschränkt zu sein, jedenfalls in immer größerem Ausmaß. All das sind noch sozusagen progressive Semantiken. Wenn Sie darüber nachdenken, wie die Gegenwart aussieht und wie einfach schon aus erdsystemischen Gründen, jedenfalls auf der Basis dessen, was wir so wissen über erdsystemische Entwicklung, wie die Zukunft aussehen wird, dann kommen Sie relativ schnell zu dem Punkt, dass diese Art von Krisen, also dass Gesellschaften unserer Art, aber auch andere Gesellschaften immer stärker damit befasst sein werden, Krisen dieser Art zu absorbieren und dass das sozusagen, wenn man so will, deren Hauptbeschäftigung sein wird. Das ist dann Gesellschaft im Modus der Anpassung. Ja? Die reagiert primär als progressiv zu proagieren. Und das ist in dem Sinne, deswegen meinte ich das gerade, man könnte sagen, das ist fast schon eine nachmoderne Gesellschaft, ne? Weil die sozusagen dieses Paradigma des Fortschritts nicht mehr wirklich plausibel machen kann. es soll ja, glaube ich, irgendwie ein Gespräch sein, deswegen höre ich jetzt mal auf. Ich merke immer, ich könnte immer irgendwie weiterreden, aber vielleicht reicht es auch erstmal für den Moment.
Naja, das ist schon okay. Ich setze aber trotzdem gleich mal daran an. Also, weil das klingt ja dann doch jetzt vielleicht ein bisschen, ich will nicht sagen pessimistisch, aber dann könnte man sagen, okay, jetzt hatte ich mir aber doch was anderes erhofft, jetzt geht es ja doch stark um Einschränkungen. Aber das Argument ist ja dann aber doch eins, wo du sagst, das ist jetzt kein Programm, was meinetwegen im Gegensatz zu Freiheit zu denken ist. Der Begriff fehlt jetzt noch nicht, ne? Aber das ist ja ein wichtiges Argument im Buch. Wir müssen diese Umstellung, sage ich mal, zur Selbsterhaltung, von Selbstentfaltung zu Selbsterhaltung, dürfen wir nicht oder müssen das nicht primär als Einschränkung von Freiheit verstehen, sondern als Ermöglichung, heißt es, glaube ich, oder Voraussetzung.
Sag ich mal so, also ich glaube, vielleicht darf ich in der Hinsicht so ein kleines bisschen ausholen, ja. Sind aber nur zwei Sätze. Also ich glaube, es gibt im Grunde genommen keine Soziologie, die den Klimawandel als eine gesellschaftliche Realität wirklich ernst nimmt. Das ist jetzt eine starke These und der erste Satz. Und ich glaube aber, dass der eine Realität hat, eine gesellschaftliche, also eine soziologische Realität, nicht nur eine irgendwie sozusagen erdsystemische Realität, die jetzt schon gesellschaftlich wirkt, ne? So im Sinne von sozusagen things are real when they're real in their consequences. Sozusagen es gibt diese ganz offensichtlich, ne? Wissen Sie von der letzten Generation zum Beispiel. Es gibt sozusagen Gruppen in unserer Gesellschaft, die sind jetzt schon aktiv obsessed mit Fragen der Selbsterhaltung, der kollektiven Selbsterhaltung, ne? Nicht nur der individuellen. Und dann gibt's Gruppen, die reagieren darauf, wenn das laut ausgesprochen wird, mit einer Aggressivität, die sozusagen die neutralen Beobachter in gewisser Weise nur schockieren kann, ne? Die Gewalt, die sie da sehen und so weiter. So. Wie muss man das lesen? Man muss das doch so lesen, dass die auch schon wissen, dass wir es mit Selbsterhaltungsproblemen zu tun haben. Sonst würden die doch nicht so ausrasten. Die Leute stehen doch ständig im Stau. Aber es wird gewaltsam dann, wenn der Stau auf einmal eine Nachricht hat. Ja? Und das kann nur dann passieren, wenn diese Nachricht bereits auf die eine oder andere Art und Weise gewusst ist. Ne? Und in der Hinsicht glaube ich, dass sozusagen die ganze Diskussion, die du jetzt so am Rande angetextet hast und die sie alle sozusagen aus dem sozusagen später Abend Talkshow-Zeit und so weiter kennen, Verbot, Verzicht, gut oder schlecht, kriegen wir das hin ohne das und so weiter. Ich glaube, wenn man zwei Minuten über diese Situation nachdenkt, dann ist einem relativ schnell klar, also so oder so, ja, haben wir es mit dem Aufstieg eines Paradigmas der Anpassung zu tun, das dafür da ist, Selbsterhaltungsprobleme erfolgreich zu bearbeiten. Und zwar auch da, wo sie Fortschritt sagen. Also auch wenn die Ampel zum Beispiel, also die Ampelkoalition, ne, sagt, wir sind eine Koalition für den Fortschritt und damit vor allem meint, wir sind eine Koalition für die ökologische Modernisierung unserer Industrie oder unserer Energiesysteme und so weiter. Dann heißt es ja nichts anderes als, dass sie alle halt jetzt keine Dieselautos mehr fahren sollen, sondern Elektroautos, nicht mehr mit Kohle oder Öl oder Gas heizen sollen, sondern mit Strom, der im besten Fall irgendwie aus erneuerbaren Energie kommt. Und all das ist natürlich gut, ne? Also sagen und richtig, so würde ich sagen, heißt ja aber nur, dass alles so bleibt wie bisher, ne? Dass sich gerade nichts verändern muss. Da sehen Sie auch schon dieses Zeitverhältnis, so ja. Und jetzt ist das Problem, dass wenn Sie sich die ökologische Modernisierung als ein Programm ansehen, dann gibt's ziemlich viele Gründe zu erwarten, dass die möglicherweise mal mindestens nicht sich so ausgeht, wie man sich das heute vorstellt. Ja, es ist trotzdem längst, der Pfad ist trotzdem längst eingeschlagen. Aber Sie sehen im Spektrum sozusagen, es gibt ein riesiges Spektrum von Anpassungspolitiken zwischen ökologischer Modernisierung und katastrophischen Szenarien, die sozusagen wirklich die Spielräume von dem, was wir so üblicherweise Freiheit nennen, eben massiv einschränken oder massiv kontextualisieren. Ja? Die Freiheit, die wir uns von der ökologischen Modernisierung versprechen, ist die, dass alles so bleiben kann wie bisher. Die Freiheit, die wir im Kontext eines mittleren Szenarios, das ich für das Wahrscheinlichste halte, erwarten dürfen, also eins, in dem nicht wie am anderen Ende des Spektrums wir tatsächlich sozusagen über diese Fragen eines gesellschaftlichen Kollapses und so weiter sprechen müssen. Da, ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich glaube da persönlich mittelfristig nicht dran. Ja? Also ich bin nicht an dieser Seite. Aber ich glaube, man muss sich jetzt Gedanken darüber machen, was für eine Art von Versprechen eine Gesellschaft, die nicht mehr Fortschritt versprechen kann. Die es einfach nicht mehr kann. Da ist sozusagen jetzt, das ist keine Entscheidung, die man noch treffen kann. Man kann die Entscheidung treffen, Anpassung Fortschritt zu nennen. Das ist die Entscheidung, die die Ampel getroffen hat. Aber das ist reine Semantik. Ja? Wir würden das alles nicht tun mit der ökologischen Modernisierung, wenn wir nicht glauben würden, dass wir müssten. Und letztgültig, dass wir müssten, weil das eine Frage der Selbsterhaltung ist. Das ist sozusagen das Programm, die Schiene, auf der wir sitzen. Und wenn Sie sich dann überlegen, dass sozusagen einerseits diese Politiken, die wir jetzt anstreben, dafür da sind, dass wir bestimmte Freiheiten so wenig wie möglich einschränken müssen, dann müssen Sie sich auf der anderen Seite überlegen, dass gleichzeitig natürlich Ereignisse zu erwarten sind. Sie hatten das hier in der Nähe im letzten Sommer in der Sächsischen Schweiz. Wir kennen das aus dem Ahrtal. Wir kennen das in Brandenburg von den Waldbränden und so weiter und so fort. Diese Art von katastrophischen Ereignissen, die Gesellschaften auch verstärkt absorbieren müssen und die Vorsorgemaßnahmen, die sie leisten müssen, um die so gut wie möglich einzuschränken und dafür Sorge zu tragen, dass sie in dem Moment, wenn sie eintreten, bearbeitbar sind, die werden immer größer werden. Es lässt sich sozusagen erwartungsgemäß schlicht und einfach nicht verhindern. Und das eine ist, da komme ich jetzt auf deine Frage zurück, also da glaube ich, ist tatsächlich nochmal die Möglichkeit von einem eigenen Begriff der Freiheit gegeben, der sich von dem unterscheidet, was wir jetzt sozusagen in unserer liberalen Alles-bleibt-gleich-Konstellation so gewöhnt sind, der aber, nachdem es gleichzeitig aber auch, glaube ich, eine durchaus vorhandene Sehnsucht gibt in der Gesellschaft. Das ist das, was man so in der politischen Philosophie vielleicht am ehesten als soziale Freiheit bezeichnen würde. Also eine Freiheitserfahrung, die man in Kooperation macht, in einer Kooperation, die sinngestützt ist. Also man weiß, warum man das tut und man tut es, weil man weiß, dass es wichtig ist und man tut es zusammen. Ne? Diese Art, also ich sage Ihnen mal so ein ganz einfaches oder zwei ganz einfache Beispiele, wenn Sie wollen. Sie müssen mir erklären, warum Menschen, also soziologisch sozusagen ist es in gewisser Weise erklärungsbedürftig, warum während Hochzeiten der Pandemie die Beschäftigten auf den Intensivstationen, den Krankenhäusern überhaupt noch zur Arbeit kommen. Das ist erklärungsbedürftig. Also fürs Geld tun die das nicht, ne? Ist ihnen allen irgendwie klar. So, für die schöne Arbeit, also dass das da alles irgendwie entspannt zugeht, weil die müssen ja alle unsere Brötchen verdienen, tun die das auch ganz sicher nicht. Ja? Die tun das auch nicht nach einem Paradigma der Selbstentfaltung. Hier kann ich meine buntesten Turnschuhe anhaben, alle begutachten meine Tätowierung oder was weiß ich. Ne? Das ist nicht das Programm, das da läuft. Die tun das, und das ist jetzt was, was wir sozusagen empirisch bei mir in der Professur zum Beispiel relativ ausgiebig auch beforscht haben, weil diese Tätigkeit, die sozusagen Entfaltung individueller Expertise, weil die können ja alle was, das sind ja alles Expertinnen und Experten, ne? Im Kontext eines kollektiven Engagements für Selbsterhaltung, für Krisenabsorption, das ist für sich eine Quelle von Sinn, ja? So. Diese Art von Quelle von Sinn, die gilt es gesellschaftlich, glaube ich, zu entdecken. Und dafür ist es wichtig, und das ist das sozusagen nur noch mal ganz, ich bin gleich fertig sozusagen in Bezug auf das, was du einleitend gesagt hast. Klingt jetzt so traurig, hast du irgendwie gesagt, dass wir jetzt diesen ganzen Fortschritt verlieren und so weiter. Wir haben den doch längst verloren. Also wenn wir in die soziologischen Umfragen gucken, dann haben wir das seit den 80er Jahren, ich mache es ein bisschen einfach für den Kontext, ja? Seit den 80er Jahren glauben die Leute nicht mehr an Fortschritt in Deutschland. Weil das auch sozusagen einer bestimmten Grunderfahrung, die machen, auf vielen verschiedenen Ebenen, zu großen Teilen widerspricht. Das ist nicht gleich verteilt. Also natürlich haben immer auch bestimmte Gruppen noch was zu gewinnen gehabt und so weiter. Und es wird auch weiterhin so sein. Also es geht nicht darum, dass das vollkommen verschwindet. Es geht darum, dass andere Themen in den Vordergrund treten. Und wenn Sie sich das in dieser holzschnittartigen Unterscheidung von Selbsterhaltungs- und Selbstentfaltungsfragen vorstellen, dann ist Ihnen sofort klar, Selbsterhaltungsfragen sind schon per Definition priorisiert. Die gehen vor. Weil es gibt keine Freiheit, es gibt keine Individualisierung, es gibt keine Selbstentfaltung, wenn sie erstmal nicht in der Lage sind, sozusagen sich und das Gemeinwesen, in dem sie leben und das sie trägt, zu reproduzieren. Und das ist sozusagen das Moment. Man muss das schaffen, sozusagen das erlebbar zu machen, dass es hier auch eine Praxis und eine Erfahrung von Freiheit zu machen gibt. Jemand, der das so ein bisschen auf dem Schirm hat, nur sozusagen, dass sie verstehen, ich bin so ein Soziologe, der nicht, ich denke mir das nicht aus und sage, das wäre jetzt schön, wenn die das hätten und so. Ne? Ich würde sagen, das ist alles längst da. Also hören Sie mal Olaf Scholz über den Ukraine-Krieg sprechen. Es geht schnell und wir passen uns schnell an. Ne? Das ist auch die Semantik. Wir sind jetzt schnell und wir sind schnell im Anpassen. Denken Sie an Frank-Walter Steinmeier, um jetzt nur mal die beiden höchsten Ämter zu nehmen. Diese Idee der sozialen, der Pflichtdienste. Also dass wir wieder Pflichtdienste bräuchten. Da ist natürlich irgendwie die Idee hinterlegt, wo kommt das Arbeitskraftpotenzial her für die adaptiven Praktiken, die eine Gesellschaft unserer Art nicht nur aus demografischen Gründen, da geht es nicht nur um die älteren Menschen, ne, sondern auch aus all den anderen Gründen, über die wir jetzt schon ansatzweise gesprochen haben, stiften muss. Und die Idee dabei ist auch immer, wenn die das erst machen, dann werden die das auch als eine sinnhafte Aufgabe erfahren. Und das ist, glaube ich, also das ist so trivial, das muss man fast schon nicht begründen, würde ich sagen. Also ich habe diese Erfahrung selbst gemacht in meinem Zivildienst. Das ist ja sozusagen, also die ganze Diskussion, die man jetzt darüber führt, ob das jetzt sozusagen eine furchtbare Freiheitseinschränkung ist ja schon für einen 40-Jährigen wie mich so, hä, was? Ne? Also nee, hat mir nochmal ein Jahr geschenkt und jede Menge Sinn. Ja? Also da, anyway, da haben Sie das auch schon, ja, diese Idee, dass es sozusagen dieses, diese Mobilisierung für eine bestimmte, für Politiken der Anpassung bräuchte.
Hm. Letzte Frage vielleicht zu diesem, also zu diesem ersten Block, dann kommen wir auf die Interviews nochmal zu sprechen, die du jetzt so angedeutet hast. Das ist, also das hast du jetzt schon, ja, auch schon angesprochen. Das ist ja ein, ich sag mal, der Anpassungsbegriff ist ja jetzt nicht, das ist jetzt nicht der Erste, der mit diesem Anpassungsbegriff arbeitet. Das zeigst du ja im Buch auch nochmal, vielleicht kannst du das nochmal referieren. Das ist ja einer, von dem du sagst, und das stimmt, glaube ich, auch, der ist ja in gewisser Weise oftmals eher, wird so diskreditierend verwendet oder hat so eine Diskredition erfahren, so lange Zeit in verschiedenen Kontexten. Und du versuchst es ja, und das finde ich tatsächlich interessant, weil es mir irgendwie auch neu zu sein scheint so. Du versuchst es ja nochmal zu drehen oder anders zu gewichten oder anders zu rahmen. Vielleicht kannst du da nochmal zwei Sätze zu sagen.
Genau, und ich versuche das zu machen, ohne hier irgendwie einen soziologischen Grundkurs oder so zu machen. Das wollen wir alle nicht. Aber ja, also es ist so, dass sozusagen, gerade wenn Sie so aus so einer, sagen wir mal, normativ etwas ambitionierteren Soziologie kommen, also bekannt wäre sowas wie die Linie kritische Theorie und sowas, dann ist Anpassung schon fast ein Denunziationsbegriff. Ein Denunziationsbegriff, ne? Also das ist das Gegenteil von Freiheit, das ist das, was Herrschaft tut. Herrschaft zwingt zu Anpassung. Und grundsätzlich geht es darum, in dieser Art, im Selbstverständnis dieser Soziologie, Freiheit zu mehren, und zwar durch den Abbau von Herrschaft, Zwang und Anpassung. Das geht so lange auf, wie Sie sich die Welt grundsätzlich wie ein weißes Blatt Papier vorstellen, in der die Möglichkeiten unendlich sind. Solange können Sie dieses Programm spielen. Sobald Sie dieses Programm spielen in einer Welt, die schon, wie gesagt, aus erdsystemischen Gründen ihre Grenzen kennt. Es gibt noch ganz andere Grenzen, da will ich jetzt gar nicht ins Detail gehen, weil das sozusagen soziologisch zu sehr Fachdiskurs vielleicht ist. Aber eine Soziologie, die sich darüber erdig macht, dass die gesellschaftliche Entwicklung, die wir haben, durch systemische Parameter begrenzt ist. Und dass im Kontext dieser systemischen Begrenzung gleichzeitig katastrophische Risiken immer wieder eintreten werden, und zwar vermehrt, und dass Gesellschaften sich damit befassen werden müssen. Die werden gar nicht anders können. Das ist ja auch so eine Pandemieerfahrung. Die können gar nicht so tun, als geht's jetzt weiter. Das kriegen die gar nicht hin. In diesem Kontext kann man nicht mehr so tun, als wäre die Zukunft diese Art von weißes Blatt. In dem Kontext muss man sozusagen darüber nachdenken, wie das Notwendige getan werden kann, ohne die Freiheiten, die wir schätzen, zu verlieren, und vielleicht eben auch so, dass man bestimmte neue Arten von Freiheiten gewinnt, die man gleichzeitig auch vermisst. Also wenn ich an die Jüngeren im Publikum denke, dann haben sie doch vermutlich irgendeine Idee davon, dass der Gesellschaft ein kollektives Projekt fehlt. Ich hatte das in ihrem Alter, ich habe das natürlich immer noch, also sozusagen wir dürfen ja irgendwie jung bleiben, wenn wir das machen, was ich mache, ne? So auch in dieser Art von Perspektive. Aber klar, ich meine, das ist doch evident, was dieses gesellschaftliche Projekt sein wird. Die Frage ist, wer das im politischen Spektrum bearbeiten wird und wie das im politischen Spektrum bearbeitet werden wird. Denn das möchte ich auch nochmal sagen, also in dem mittleren Szenario der Anpassung, das nicht Zusammenbruch ist und nicht gelingende ökologische Modernisierung, ja, sondern irgendwo dazwischen stattfindet, ja. Ich würde sagen, wir befinden uns in diesem Stadium längst, jedenfalls in vielen ehemals modernen Gesellschaften. Deutschland ist im Grunde genommen auch so ein Fall. Deutlicher sieht man das noch in Frankreich, deutlicher sieht man das noch in Italien. Sie sehen ja, was die politischen Optionen in dem Kontext sind. Ja? Und die erste politische Option ist die der Übertragung dieser Art von Probleme. Da ist dann für die Selbsterhaltung des italienischen Volkes auf einmal halt wieder die italienische Donna zuständig. Und das Problem sind sozusagen die Migrationspopulationen, die Selbsterhaltung des Volkes, ich mache hier in Anführungszeichen für den Podcast, ja, sichern. Ja. Auch das sind sozusagen Phantasmen gesellschaftlicher Bearbeitungsweisen von Selbsterhaltungsthemen. Ja. Und ich glaube, es geht darum, sich ehrlich zu machen, was die Selbsterhaltungsthemen sind und wie die bearbeitet werden können und müssen. Und dann kommt man um den Begriff der Anpassung nicht herum. Man muss den viel mehr als ein kollektives Projekt ausflaggen. Ja. Und man muss das schaffen, ohne dass das in eine autokratische Perspektive abgleitet. Und man muss das schaffen, ohne dass es in eine, ja, ohne dass es nicht passiert. Ne? Der Standardmodus im Moment ist natürlich, wir haben eine Politik, die, und zwar nicht jetzt primär in Deutschland, sondern wirklich überall in den sozusagen ehemals modernen Gesellschaften, mindestens mal transatlantisch, ja, die fast den größten Teil ihrer Kraft darin steckt, die Krisen des Systems von der Lebenswelt der Leute fernzuhalten. Und wir sind jetzt an dem Punkt, wo das nicht mehr gelingt. Ja, also wenn der Rhein trocken liegt, wenn das mit Agrar und Wein in Frankreich in der Hälfte des Landes nicht mehr funktioniert, wenn die AKWs ausfallen, weil die nicht mehr gekühlt werden können, ja, dann ist es vorbei mit dem Fernhalten der Systemprobleme von der Lebenswelt. Und dann drehen die Leute durch, ne? Weil, also das sehen sie auch während der Pandemie, ne? Dann sind auf einmal diese Populationen da, die auf einmal nicht mehr wissen, was richtig und was falsch und was wahr und ist und so weiter und so fort. Und das sind die Probleme, ja, mit denen wir arbeiten müssen.
Du hast ja vorhin schon die Interviews angesprochen mit Leuten, die in systemrelevanten Berufen arbeiten. Das spielt ja in deinem fünften Kapitel eine wichtige Rolle. Also da fragst du ja nach den Erfahrungen der Anpassungen, die gemacht werden. Und kannst du mal die typischen Perspektiven darstellen, die ihr da rekonstruiert habt? Das wäre die eine Frage. Und die andere Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wofür stehen diese Leute für dich? Also ich hätte intuitiv gedacht, okay, wenn ich nach Erfahrung der Anpassung suche, empirisch, dann muss ich Jugendliche befragen, weil die meisten Anpassungsleistungen vollbringen mussten in ihrem Lebensalltag während der Pandemie. Oder Familien, denke ich gerade an mich mit vielen Kindern zu Hause. So, ja, aber du sprichst ja von denen als Avantgarden der Anpassung. Also welche adaptive Leistungen vollbringen die? Warum habt ihr die befragt?
Ja, danke. Also grundsätzlich habe ich ja auch ein Kapitel über Fridays for Future und die jüngere Klimabewegung und so weiter da auch drin. Das ist dann eher so sekundärdatenbasiert. Und wir machen im Moment in der Forschung auch genau da weiter. Ne? Also sozusagen die Frage, unter der wir auf die systemrelevanten kommen, ist die, wer lebt schon, ohne das zu verleugnen, ohne das verleugnen zu können, in einer Gesellschaft, die sich im Kern von der Praxis der Anpassung her bestimmt. Und die Antwort ist, das sind diese Leute, weil die machen die gesellschaftliche Anpassung. Die tun das schon allein deswegen, weil die Art und Weise, wie komplexe moderne Gesellschaften und spätmoderne Gesellschaften wie unsere sich stabilisieren, insbesondere dann, wenn sie unter den Druck schneller Ereignisse kommen, die tun das über ihren Infrastrukturkomplex. Ja, deswegen haben wir sozusagen administrativ diese vorher nicht existierende Kategorie der systemrelevanten Beschäftigung in fast allen Ländern der transatlantischen Moderne ad hoc aus dem Boden gestampft während der Pandemie. Die gab es vorher nicht, ne, die Kategorie. Und es ist ganz, erzähle jetzt nicht, wie das passiert ist in Deutschland, aber es ist für sich auch interessant. Die musste auf einmal da sein, weil allen sofort klar war, ach Moment mal, da gibt's diese selbstverständlichen Infrastrukturen des Alltags, die Infrastrukturen, die sozusagen die Selbsterhaltung im Normalfall sichern. Und in dem Moment, wo sozusagen eine akute Selbsterhaltungskrise eintritt, ist ganz klar, die müssen auf einmal schneller, anders, größer und so weiter, ja, funktionieren. Und dann stellt sich, um es mal ganz einfach zu sagen, die Frage, die ich vorhin schon aufgerufen habe, das erzeugt Druck in diesen Systemen, in den Infrastruktursystemen. Ne? Hat der Druck schon alleine dadurch zur Arbeit zu gehen, während alle zu Hause bleiben und sozusagen die Ängste zu absorbieren, die damit zu tun haben und so. Ne? Haben wir heute alles so ein bisschen verdrängt, aber denken Sie mal 2 Minuten drüber nach, ne? Also das war ja real. Naja, also da ist halt irgendeine Art von Sinnkonstellation vorhanden, ne? So. Und die wollen wir verstehen. Ich denke auch tatsächlich, die müssen wir verstehen, weil die zentrale Frage aus einer soziologischen Sicht, in der Gesellschaft, wie wir jetzt reden, ist, wie genau sichert ja eigentlich politische Legitimität? Also wie schaffen wir das, Politiken der Anpassung zu machen, ohne dass uns der Laden auseinanderfliegt? Sie sehen jetzt schon, im Kontext der ökologischen Modernisierung, wenn Sie den Leuten sagen, ich übertreibe das jetzt, okay, nur sozusagen for the sake of argument, wenn Sie den Leuten sagen, ihr müsst eure Heizung tauschen, wenn die alte kaputt ist und den größten Teil davon bezahlen wir, dann knallen die durch. Ja, so, die Leute, die Häuser besitzen. Ich will jetzt nicht, nicht jeder, der ein Haus besitzt, ist reich und so, ne? Ich will das nicht zu polemisch machen. Ich will bloß sagen, im Vergleich zu dem, was wir alles tun müssen, ist das echt ein Fliegenschiss, ne? So, und trotzdem erzeugt er diese Art von Probleme. Und was sind das für Probleme? Das sind politische Legitimationsprobleme. Also, wie schaffen Sie das? Es gibt keine Staatlichkeit ohne Legitimität. Wie schaffen Sie das? Ja, das ist die zentrale Frage und die Antwort, die wir finden wollen, ist, es gibt Leute, die akzeptieren das als eine Lebenspraxis und zwar in ihrem Alltag. Die leben diese Art von Gesellschaftsmodell. Was ist das Sinnangebot, das da drin steckt, das man ansprechen kann politisch? Was sind die Modelle, an denen wir uns orientieren können, damit wir verstehen, wie man in so einer Situation ein sinnhaftes Leben führen kann? So kommen wir auf die. Also weil es Infrastruktur ist und also sozusagen ohne die geht sowieso nicht und weil man denen unterstellen kann, dass die sozusagen eine bestimmte Art von kräftemobilisierende Sinnstruktur in diesem Bereich haben. Das war jetzt der zweite Teil deiner Frage. Was war nochmal der erste?
Welche typischen Perspektiven ihr da rekonstruiert habt, kann einfach mal.
Genau. Also und dann erzählen. Und dann geht nämlich das Spiel los, ne? Also das überrascht sie jetzt nicht, nur weil ich so vorgespielt habe, dass da so viel Sinnangebote wären und so, kann das sie so ein kleines bisschen überraschen. Was findet man da natürlich? Na, die Leute sagen natürlich, das ist alles Mist, was hier passiert. Ja? So, wir haben das gemacht, man spricht da von der Soziologie der Kritik, also wir haben sozusagen die Kritiken der Leute und dann aber auch im Umkehrschluss die Vorstellung von einer gelingenden Gesellschaft der Anpassung, die artikulieren, versucht zu kartieren und zu beschreiben. Was man dann sieht, sind drei fundamentale Kritiken. Wir haben eine sozusagen irgendwie heimatlose Kapitalismuskritik von einer rein profitorientierten gesellschaftlichen Wirtschaftsweise. Sagt man, das ist das Problem, deswegen ist das Krankenhaus nicht finanziert und so weiter. Wir haben eine Politikkritik schwacher Staatlichkeit. Also wenn Sie da ein bisschen drüber reden wollen, ist es wirklich auch ein faszinierendes Feld, weil Politikkritik schwacher Staatlichkeit. Das Ganze ist aber unterlegt, also die Grundbegründung, mit dem, warum man sagt, warum haben wir diesen schwachen, steuerungsunfähigen Staat und dieses sozusagen kapitalistische System, dass der nicht in der Lage ist, in den Griff zu kriegen. Die Grundkritik, die ihm zugrunde liegt, ist, das liegt an den Subjekten selbst. Das ist sozusagen die Conditio Humana der Gegenwart. Die beschreiben die in diesem Feld, also die Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen, die sprechen da häufig auch im Wortlaut, ja, sinngemäß noch häufiger, von einer narzisstischen Gesellschaft. Also die Leute halten sich alle für zu besonders und zu wichtig. Wenn man das jetzt mal übersetzt in die Standardsoziologien der Gegenwart, das ist Singularisierung, das ist das Paradigma der Selbstentfaltung. Die sagen, die Leute, die noch sozusagen diese Versprechen der Moderne so hochhalten, die sind das Problem. Die sind der Grund dafür, warum wir die Stabilisierung der Gesellschaft nicht korrekt zustande bringen, ja. Und dann artikulieren die sozusagen auf Basis dieser Kritiken bestimmte Vorstellungen davon, wie es besser gehen könnte. Und ich greife vielleicht mal eine raus, weil es auf die hinausläuft und weil die auch sozusagen nochmal, du hattest die eingangs schon angesprochen, interessant ist. Was die Leute im Grunde genommen sagen ist, was wir brauchen, ist eine Entpolitisierung von Selbsterhaltungsfragen. So, und das müssen Sie jetzt mal kurz so ein bisschen sacken lassen, weil was bedeutet das? Also die Art und Weise, wie Sie sich mal mindestens in der Tradition der alten Bundesrepublik, ich würde sagen, Leipzig ist aber auch ein Ort, der davon spricht, ja, von dieser Vorstellung, wie Sie sich die Bearbeitung von Problemen, die wir im politisch-administrativen System nicht in den Griff kriegen, vorstellen, ist, die Leute nehmen das von unten selbst in die Hand. Wir demokratisieren diese Fragen. Ja, die Umweltbewegung, die Anti-Atom-Bewegung, vielleicht auch irgendwie die Friedensbewegung, ja, so. Das sind alles Projekte gewesen, die man sozusagen mit Ulrich Beck, einem der ersten in der Soziologie, die sich mit diesen, würde ich sagen, die sich mit diesen Selbsterhaltungsfragen unter dem Begriff des Risikos befasst haben, die man mit Ulrich Beck Subpolitik nennen würde. Also wir gehen davon aus, die Gesellschaft, die dynamisiert sich von unten, dadurch, dass die Leute sich in irgendwelchen Ortsgruppen und sozialen Bewegungen, dann machen die der Politik Beine und dann agiert die und so funktioniert das irgendwie. Ja? So, das glauben nicht nur meine Studierenden nicht mehr, dass das noch geht in Bezug auf Klima, das glaubt auch, würde ich sagen, Fridays for Future nicht. Obwohl die so eine Art von Gruppe sind, die aus der Gesellschaft heraus mobilisiert, aber was fordern die? Listen to science. Listen to science. Als ob es sowas wie eine objektive Wissenschaft gäbe, die in der Lage wäre, politische Fragen grundsätzlich zu entpolitisieren. So. Und jetzt kann man sagen, Badge und so, ihr wisst ja gar nicht, dass die Wissenschaft nur im Streit existiert und so, aber das ist ja total witzlos. Der eigentliche Kniff bei dieser Art von Beobachtung ist, Menschen, die in der Lage sind, sich für eine erfolgreiche und gelingende Anpassung der Gesellschaft zu engagieren, die weder sozusagen, die nicht aus ihren SUVs aussteigen, um irgendwelche Leute von der Straße zu prügeln und so ein Zeug machen, ja, oder einfach nur sozusagen komplett in Denial sind, diese Menschen sagen, damit wir diese Praxis machen können, muss das sozusagen, können diese Fragen nicht immer offen gehalten werden. Die müssen politisch geschlossen werden, so. Und die einzige Art und Weise, wie wir in säkularen Gesellschaften unserer Art solche Fragen irgendwie schließen können, ist über Wissenschaft. Über Wissenschaft und über Technik. Ja? Also was die IPCC-Berichte sagen, das ist jetzt die Wahrheit. Ja? Und die technischen Systeme, die wir implementieren, wenn die erst laufen, dann sorgt das dafür, dass wir uns nicht mehr streiten müssen um die Wärmepumpe und ob die jetzt grün ist oder nicht und ob die Elektroautos mit Kohlestrom fahren und so. Das ist dann alles sozusagen entpolitisiert in diesen technischen Infrastrukturen. Diese Vorstellung, ja, das ist das, was ich eine technokratische Sehnsucht nenne. Und das Bizarre an dieser Geschichte ist, wahrscheinlich ist es unter den Bedingungen, die wir haben, die Version, die den meisten Leuten hier im Raum sympathischer ist als die Alternative. Weil die Alternative scheint mir sowas wie Meloni zu sein. Ja? Sowas wie Italien, ja? Also sozusagen postfaschistische, protofaschistische Bewegungen, die sagen, okay, jetzt versuchen wir doch noch irgendwie dieses Spiel weiterzuspielen und die Stabilität der Lebenswelt dann eben immer in Anführungszeichen kriegerischer gegen außen zu verteidigen, auch gegen die in Anführungszeichen inneren Feinde und so weiter, ja. Also, ich koche das nochmal ein bisschen runter, ja. Wer jetzt sozusagen hier irgendwie in irgendeiner Art von linken Bewegung sozialisiert ist, dem stellen sich vielleicht die Nackenhaare auf, wenn er Technokratie hört. Das ist ja auch schon mal ganz gut, weil so hat Philipp Stab irgendwie einen kleinen Eindruck hinterlassen, im besten Fall, ja. Aber die Idee, dass die Selbsterhaltungsfragen entpolitisieren, das ist auch die Idee des Wohlfahrtsstaates im 20. Jahrhundert, ne? Das ist die Idee sozusagen, wir brauchen jetzt dann sozusagen keinen Klassenkampf mehr, weil das ist sozusagen soziale Sicherheit ist irgendwie hergestellt. Ja? Oder der Klassenkampf ist zumindest institutionalisiert. Die wenigsten Leute hier im Raum würden wahrscheinlich sagen, der Wohlfahrtsstaat ist ein Problem, weil der hat die, also ein paar vielleicht schon, ne, gibt immer die, die es noch sagen, aber so die wenigsten Leute würden wahrscheinlich in unserer Gesellschaft sagen, der Wohlfahrtsstaat ist ein Problem, weil der die Selbsterhaltungsfragen nicht zugespitzt, sondern entpolitisiert hat. Ja? Und ich glaube, in der Hinsicht muss man denken, also wenn man das gleich windelweich präsentieren will, dann würde man nicht sagen, technokratische Sehnsucht, dann würde man sagen, ökologischer Wohlfahrtsstaat. Der sich dann um mehr kümmern muss als soziale Sicherheit und sowas, ne? Der muss sich ums Ahrtal kümmern, der muss sich um die CO2-Bilanzen kümmern. Soll ich Ihnen noch eine kleine Geschichte? Ich könnte so viel. Soll ich mal kurz eine kleine Geschichte über die Spielräume erzählen? Weil die habe ich jetzt schon öfter, aber die ist wirklich, also sozusagen, die ist so, ich hoffe, ich kriege die jetzt noch richtig auf die Reihe. Also ich war letztens bei mit so einem Vortrag, auch zu diesem Thema irgendwie, bei einem Gremium, das irgendwie an den Bundestag angedockt ist, die machen Klimaethik. Die denken über eine Ethik, Transformation von ethischen Grundsätzen in Bezug auf diese Art von Selbsterhaltungsfragen nach. Da bin ich mit Ottmar Edenhofer in einem Panel, das ist einer der berühmtesten Klimaökonomen der Welt. Und der sagt, ich hoffe, ich kriege das jetzt noch richtig auf die Reihe, die Zahlen. Also, Sie zitieren mich jetzt nicht mit den Zahlen, ja. Der sagt unterm Strich, Sie kennen das mit der CO2, also sozusagen unsere Atmosphäre ist wie eine Badewanne, die läuft voll und wenn wir zu viel CO2 emittieren, dann läuft die immer über. Und das ist sozusagen das Problem. Und die, alle Politiken der Mitigation, der Abmilderung, also weniger Ausstoßen, E-Autos und so weiter und so fort, sind dafür da, den Wasserhahn zuzudrehen. Dann ist die Badewanne aber immer noch voll. Und wenn Sie sozusagen stabile Klimaverhältnisse wollen, dann müssen Sie letztlich dieses ganze Jahrhundert lang das Wasser aus der Badewanne rauspumpen. Ja? Also es ist nicht damit vorbei, dass wir sozusagen Carbon Neutral werden. Ja? Damit ist es nicht vorbei. Das ist nur sozusagen der erste Schritt. Der nächste Schritt ist es, da alles rauszuschöpfen. Ja? Dafür gibt es einen speziellen Begriff in diesen eher technisch orientierten Klimawissenschaften. Und wir können das auch ökonomisch berechnen. Und die ökonomische Berechnung ist, das kostet nur um innerhalb dieses Jahrhunderts die Bade, also uns wieder so ungefähr auf vorindustrielles Level zu bringen, kostet uns das 3% des Weltsozialproduktes jedes Jahr. Werfen Sie in diese Gleichung so ein bisschen historische Klimagerechtigkeit rein. Also es ist ja jetzt nicht so, dass südlich der Sahara der Klimawandel erzeugt wurde. Das haben wir ja gemacht. Ne? Sie können ja jetzt nicht sagen, die sollen genauso 3% geben wie wir. Dann sage ich jetzt mal, also das ist reiner Guess sozusagen. Ja, das sind dann 15% unseres Bruttosozialproduktes. Nur damit Sie die basalen Stabilisierungsleistungen liefern, ja, die sie erdsystemisch brauchen. Wie zum Teufel wollen sie in der aktuellen politischen Situation Legitimität dafür schaffen, 15% des Bruttosozialproduktes nur dem zu widmen? Stellen Sie sich das mal vor, was das für ein Puzzle ist, ja? Und mit dieser Art von Fragen sind wir aber konfrontiert, ja? Und die, sozusagen die politische Maschine, was das angeht, die rollt in gewisser Weise längst. Unter anderem, weil es halt so Rechtsverpflichtungen gibt und so, ne, auf die man sich festgelegt hat und so. Und deswegen ist es so, okay,
du wolltest was. Nee, ich wollte gleich dran anknüpfen, weil das, also meine, andererseits hast du jetzt diese Problemdiagnose und dazu die Diagnose, es ist schwierig, selbst für die Maßnahmen, die wir jetzt haben, die du jetzt so eher an dem linken, Spektrum ökologische Modernisierung verorten würdest, es ist schon schwer, dafür Legitimität zu beschaffen, sage ich mal. Und da scheint ja diese Idee dieser Technokratie, oder wie nennst du es, protektive Technokratie, das scheint ja, also du hast jetzt vorhin gesagt, so mehrheitlich die Leute im Raum, aber du bist da, glaube ich, ja dabei, wenn ich das Buch jetzt nicht ganz falsch gelesen habe, oder wir. Also vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen, also zu diesem Konzept protektiver Technokratie und vielleicht auch, also was sich dann dafür birgt und zugleich dann doch vor dem Hintergrund dessen, was du gesagt hast, so Frage, wie bekomme ich dafür eigentlich Legitimität?
So, ich glaube, letzteres ist die entscheidende Frage. Also es ist egal, ob Philipp Stab für Technokratie ist oder nicht. Philipp Stab ist Soziologe und als Soziologe kann man nicht glauben, dass Technokratie funktionieren kann. Für die Soziologiestudien hier im Raum, das ist soziologisch nicht möglich, ja, zu glauben, dass Technokratie funktioniert. Unser ganzes Paradigma, da wo es auf Expertise und Technik guckt, sagt, guckt mal, was alles schief geht. Jedes Forschungsergebnis bei uns ist immer, guck mal, wie es geplant war und was dann am Ende rauskommt, ist ganz anders. Also wir glauben sowieso nicht daran, dass Technokratie gelingen kann als Soziologen. Ja? Wir sehen vielmehr ganz grundsätzlich sozusagen die Probleme, die das erzeugt. Aber wir sehen diese Sehnsucht, also ich würde tatsächlich sagen, wir können nicht so tun, als gäbe es diese Sehnsucht nicht und wir können nicht so tun, als müssten wir diese Sehnsucht nicht bespielen. Ja? Sonst fliegt uns der Laden um die Ohren, da bin ich mir ziemlich sicher. Und die Frage ist jetzt, wie bespielt man die? Und ich habe dann ein paar auch sozusagen irgendwie dann so politisch operationalisierbare Ideen, aber jetzt mal so von der Grundbewegung her, ja, geht es natürlich darum, dass man, Sie haben es ja eingangs gesagt, ne, ich habe ja auch Psychologie studiert im Nebenfach seinerzeit und es ist sozusagen, es gibt, wie soll ich sagen, es ist so, also eine der Basistheorien ist, wenn, also war zumindest mein Eindruck, ja, wenn die Leute was nur lang genug machen, finden sie das auch gut. Ja? Also das ist sozusagen, diese Art von Situation gibt's, ne? Oder diese Art von Dynamik gibt es. Und das heißt natürlich erstmal nichts anderes, als dass man darüber nachdenken muss, wie man die Leute sozusagen ins Handeln bringt, damit die später, weil sie handeln, das auch gut finden. Also ich erzähle das jetzt mal, ich komme ursprünglich aus Franken, ja, konservative Gegend. Bei uns ist die Freiwillige Feuerwehr eine wichtige Einrichtung, ja. Und es ist natürlich ein furchtbarer konservativer Haufen und so weiter. Aber natürlich ist es auch eine Gruppe, die schafft es, eher im, nicht im Kontext von Klima, aber im Kontext von sozusagen der Zwillingsschwester, nämlich dem konservativen Umweltschutz, der sich eben für den Wald um die Ecke interessiert und so weiter, ja. Die schafft es in diesem Kontext dauerhaftes Engagement zu stiften und Sinn, ja, so. Ja, das ist eine Art und Weise, wie das funktionieren kann. Wir brauchen das natürlich auf einem ganz anderen Scale. Ist überhaupt gar keine Frage, ja. Deswegen Pflichtdienste früher oder später sowieso unvermeidbar. Also entweder wir planen das oder wir machen das halt ad hoc, ne? So wie das dann sozusagen in der Pandemie war, dann auf einmal so, okay, jetzt muss es schnell gehen. Jetzt schauen wir mal, wen wir alles dazu verpflichten können, noch zur Arbeit zu gehen, wenn alle zu Hause bleiben wollen. Ja? Und dann sozusagen, dann findet man irgendwie Deals, ja, dafür dürft ihr eure Kinder auch in die Kita bringen und okay, immerhin, ne, habe ich auch ein bisschen was davon und so, ne? Also da findet dann Bargaining statt und so, aber das muss alles ganz schnell und ganz ad hoc passieren. Ja? Oder wir planen halt. So, wir planen halt dafür. Und ich glaube, das ist was, was dann sozusagen andere Probleme aufwirft und wo wir uns dann wieder, ja, also wenn wir jetzt über Technokratie nachdenken, dann laufen wir in dieser Semantik, bei der sozusagen die Linken im Raum dann sofort irgendwie denken, so, Moment mal, war das nicht so Neoliberalismus, Sachzwänge, Alternativlosigkeit und so weiter. Und da ist natürlich irgendwie was dran, ne? Aber sie können natürlich auch nicht so tun, als gäbe es keine klimabezogenen Sachzwänge, ne? Dann leugnen sie halt Klima, ne? So. Die Frage, die dann eben auch wieder auftaucht, ist die, wie genau ist das Zusammenspiel von den professionellen Kernen unseres Infrastrukturkomplexes in einem erweiterten Sinne, also all der Leute, die professionell damit befasst sind, die Stabilisierung der Gesellschaft zu gewährleisten, die systembedingt immer wichtiger werden, wie ist das Zusammenspiel von denen mit den ad hoc mobilisierbaren Arbeitskraftreservoirs in unserer Gesellschaft? Mit den Leuten, die, wenn die Geflüchteten aus der Ukraine in Berlin am Bahnhof ankommen, da sofort hinrennen, ohne darüber nachzudenken. Mit den Leuten, die ins Auto steigen, wenn es aufgehört hat, im Ahrtal zu regnen und dahin fahren und die Straßen verstopfen. Ja? Wie lässt man diese Kerne mit diesen Rändern so zusammenspielen, dass wir nicht diese Kerne ausbluten, indem wir, wie wir das seit den 90er oder seit den Nullerjahren in Deutschland in Teilen gemacht haben, indem wir immer mehr Verantwortung halt der Zivilgesellschaft übertragen und dadurch auch bestimmte sozialstaatliche, wohlfahrtsstaatliche Pflichten sozusagen denen übertragen. Ja? Das ist definitiv das Puzzle und ich würde sagen, indem wir uns Gedanken darüber machen, wie so eine Art von Mobilisierung aussehen kann in ganz vielen verschiedenen Bereichen, erzeugen wir die Möglichkeit, dass sozusagen Anpassung auch selbst eine Quelle von Legitimität sein kann, weil die Leute ja längst daran mitwirken. Solange wir das Spiel spielen, wir können die Systemkrisen von eurer Lebenswelt fernhalten. Und in dem Moment, wo wir das nicht mehr können, da beschmeißen wir euch mit Entlastungspaketen. Die ja dann sozusagen, ne, das ist ja das, was Sie jetzt von Energiekrise, Pandemie, kennen Sie ja jetzt alles, ne? So, also wenn es nicht mehr geht, wenn es auf einmal ein Problem wird für Sie persönlich, dann werden Ihnen Entlastungspakete versprochen. Und ich kriege echt, also die Leute kriegen dann diese Schecks, ne? Oder das landet dann auf dem Konto und die wissen nicht, woher das kommt. Das hat ein halbes Jahr gedauert. Die haben die Probleme längst selbst absorbiert, wenn sie es konnten, oder sind durchs Netz gefallen, ja, also durch die Lücken des Netzes gefallen. Und dann kommt dieses Geld und die wissen überhaupt nicht, dass das sozusagen ein Geschenk ist, mit dem man politische Legitimität stiften will. Also es ist auch noch so schlecht gemacht, ja. Aber vor allem wächst das ja nicht, die Option nicht in den Himmel, ne? Also sozusagen dafür gibt es systemische Grenzen und vor allem beruhigt es sie doch nicht. Das hilft ihnen natürlich. Also die sollen mir nicht die Entlastungspakete streichen. Das ist nicht mein Punkt, ne? Der Punkt ist, die Idee, dass das so laufen kann. Wir halten die Systemkrisen von der Lebenswelt fern und wenn die dann da einbrechen, dann beschmeißen wir die Leute mit Geld, ja? Nur als Vorstellung. Ich sage nicht, dass es gelingt, ja? So. Das wird das nicht richten. Wir stehen vor Problemen und sie brauchen dann nur über die Demografie nachdenken. Sie müssen ja noch nicht mal, bräuchten nicht mal Klimawandel, da hätten Sie genau dasselbe Problem. Wie genau erzeugen Sie die notwendige Arbeitskraft, um die Sorge- und Stabilisierungstätigkeit für immer größere, ältere Populationen in unserer Gesellschaft zu gewährleisten? Ja? Mit diesem Problem haben Sie zu tun und das Klima ist ein ähnliches Problem wenn man das so betrachtet. Überall ist die Frage, wo kommt die Arbeitskraft her? Wo kommt die Mobilisierungsfähigkeit her? Wenn wir ernst machen mit der Mobilisierung, glaube ich, dann ist es für sich schon in gewisser Weise eine Quelle von Legitimität. Auch dazu habe ich noch eine lustige Geschichte, aber ich merke irgendwie, dass du auf die Uhr guckst und deswegen erzähle ich dir jetzt nicht. Ich glaube, Anja hat noch eine Frage und dann jemand.
Na, vielleicht kommt die Geschichte ja noch. Na, ich habe noch eine Frage so zum Schluss, um nochmal zum Ausgangspunkt zurückzukommen und zum Anpassungsbegriff. Also diese die Ausgangsdiagnose der Krise, ökologische Krise und so weiter, findet sich ja in einigen aktuellen Abhandlungen gerade. Ich denke jetzt an Markus Schröer, Geosoziologie, das lese ich gerade mit meinen Studierenden. Und da finden sich ja noch, da werden ja andere Strategien auch noch genannt als Anpassung, die mit diesem Problem umgehen. Also meinetwegen Verzicht oder redliches Bemühen, trotz, auch wenn man merkt, es bringt gar nicht so viel, oder Symbiose, symbiotisches Verhalten, Kooperation statt Konkurrenz und so weiter. Also ja, siehst du da eben so andere Strategien, wo du oder sogar falsche Strategien, vor der im Hintergrund du Anpassung nochmal besonders konturieren kannst?
Das ist eine gute Frage, die hätte man vielleicht gleich am Anfang auch irgendwie, also hätte ich das vielleicht sagen müssen. Also Verzicht, Symbiose, Verbot, Mitigation, ökologische Modernisierung, das sind alles Strategien der Anpassung. Mein Begriff der Anpassung, warum? Weil wir das nicht tun würden, wenn wir nicht glauben würden, wir müssten. Niemand würde das tun, man würde nicht darüber nachdenken, ob das ein gesellschaftliches Leitmotiv sein könnte, wenn wir nicht das Gefühl hätten, dass wir ein neues Leitmotiv brauchen. Und zwar eins, das darauf reagiert, dass wir was tun müssen. Nicht, weil wir wollen, sondern weil wir müssen. Deswegen ist das alles Anpassung. In einem soziologischen Sinne, ja. Und dann, jetzt mache ich sozusagen die Fußnote, die man am Anfang machen muss, wenn man eigentlich vor so Klimapublikum und so spricht, dann muss man sagen, da gibt's diese Unterscheidung zwischen Mitigation und Adaptation, also Mitigation und Anpassung. Und sozusagen Mitigation ist das vorbeugende Einsparen von CO2 und anderen Klimagasen zum Beispiel. Und Anpassung ist sozusagen das Reagieren auf die Katastrophen, die eintreten. So meine ich das halt nicht. Ich bin halt ein Soziologe, ne? Für mich ist das alles, sind das alles die Dinge, die wir jetzt tun, längst tun, und zwar, weil wir glauben, dass wir müssen, wahrscheinlich zu Recht glauben, dass wir müssen, dass es gar nicht anders geht, weil sozusagen der Vektor, das Trajekt zeigt auf Selbsterhaltungsprobleme. Ja. Punkt. Also ich habe das Dach. Das ist mein, denke ich. Ich denke, das ist das Dach. Und klar, die nehmen immer keine Fragen voraus.
Dann gucken wir mal, vielen, vielen Dank. Dann gucken wir mal ins Publikum. Ich sehe schon eine Wortmeldung und schließen, es können sich gerne weitere anschließen.
Ja, vielen Dank. Ist es nah genug?
Ja.
Okay. Jetzt fehlt irgendwie noch ein Konzept, finde ich, was so ein bisschen quer läuft, weil da irgendwie Anpassung und Fortschritt manchmal zusammenfallen, nämlich so Postwachstumsgeschichten. Ja? Das würde ja einerseits Anpassung gewährleisten und kann aber auch mit klassischem Fortschritt verbunden sein. Möglicherweise dann 3- oder 4-Tage-Woche oder was da so versprochen wird. Ja. Was würden Sie dazu sagen? Oder haben Sie sich damit beschäftigt? Spielt das für Sie da eine Rolle?
Ja, also ich finde erstmal, dass Sie recht haben. So, dass, ich sehe das auch so, dass das sozusagen irgendwie nochmal ein bisschen quer läuft. Ja. Ich persönlich, wie soll ich sagen, schließe das aus meiner soziologischen Beobachtung aus einem simplen Grund aus, und das ist der, dass das A niemals politisch mehrheitsfähig sein wird und B auch eigentlich ein modernes Konzept ist in dem Sinne, dass es eine Steuerungsfähigkeit unterstellt. Also das unterstellt ja oder spielt zumindest mit der Suggestion, wir könnten uns entscheiden, wir wollen eine andere Ökonomie, dann machen wir das, wir sind in der Lage, diese Transformation umzusetzen. Also wieder, wir beschreiben dieses weiße Blatt irgendwie, das im Prinzip ist das alles möglich, wir sind so mächtig, wir beschreiben das und dann ist das irgendwie anders. Ja. Ich glaube einfach, dass das eine Selbsttäuschung ist. Das ist eine moderne Selbsttäuschung über die Mächtigkeit, über unsere Mächtigkeit. Das heißt nicht, dass wir nicht mächtig sind, wir sind in gewisser Weise viel zu mächtig. Aber, und das heißt auch überhaupt nicht, dass wir nicht handlungsfähig sind, ganz im Gegenteil, wir sind total handlungsfähig. Auch in einem guten Sinne handlungsfähig, überhaupt gar keine Frage. Aber die Idee, also sozusagen soziologisch, das ist eine sehr unsoziologische Idee, zu glauben, dass ein Masterplan gelingen kann. Es ist soziologisch sogar eine gefährliche Idee. So. Und dann, glaube ich, ist es eine Idee, die auch nochmal extra schlecht zur Gegenwart passt, weil die Gegenwart eine ist, die uns sozusagen ständig mit Kontingenz konfrontiert. Ständig passiert irgendwas, was wir nicht erwartet haben. Also wir erwarten zwar jetzt abstrakt irgendwie, dass immer mal wieder der Wald brennt oder sowas, aber wo dann genau, das erwischt die Leute immer kalt. Ja? Der Krieg erwischt die Leute immer kalt. Alles erwischt die Leute immer wirklich sozusagen, erwischt die halt richtig. Und ich halte das für einen grundständigen Realismus, nicht mal einen Pessimismus. Ich halte es für einen grundständigen Realismus zu sagen, im Laufe dieses Jahrhunderts werden Gesellschaften unserer Art immer größere Teile ihrer Ressourcen, immer größere Teile ihrer Legitimationsbewirtschaftung in Bezug auf diese Art von Probleme betreiben müssen. Und dadurch, das engt eben auch die Möglichkeiten ein, selbst wenn man dran glaubt, ja, dass der Masterplan und so, ja, gelingen kann, das umzusetzen. Deswegen, wenn ich über sowas wie politische Ökonomie nachdenke, wie die aussehen kann für so eine Konstellation, lande ich, das ist jetzt vielleicht tatsächlich dann das auch das Trajekt, das aus dem Buch vor dem Buch kommt, aus dem digitalen Kapitalismus. Ich habe auch einen Mitarbeiter hier sitzen, der da sozusagen sehr praktisch in diese Richtung arbeitet. Wenn ich über politische Ökonomie in dem Kontext nachdenke, dann denke ich eher darüber nach, was macht eigentlich die Elastizität zum Beispiel digitaler Infrastrukturen, digitaler Plattformen aus? Welche Arten von adaptiver, also anpassender Planungsinstrumente können das sein, die das möglich machen, dass wir uns nicht die Köpfe einschlagen fürs Klopapier, ne? So, Sie erinnern sich. Sondern dass das sozusagen in einer, mit den Mitteln, technischen Mitteln der Gegenwart, die vorher sozusagen natürlich irgendwie in place sein müssen, gelingen kann, auch bestimmte Krisenaspekte zu absorbieren. Nichts ist lösbar dadurch. Nichts ist lösbar dadurch. Aber die sind natürlich, sollten Teil der Problembearbeitung sein. Das ist überhaupt gar keine Frage. Und ich glaube, weil Plattformen letztlich Organisationsformen von Märkten sind und es Legitimationskrisen immer auch Versorgungskrisen sind dann in diesem Kontext und so weiter und Verfügbarkeitskrisen von kritischen Gütern und so weiter. Deswegen müssen wir uns irgendwie überlegen, wie genau strukturieren wir Wirtschaft in so einer Art und Weise, ja, adaptiv. Ja. Aber das ist dann immer wieder ein offenes Spiel. Immer wenn was Neues passiert, muss das neu gemacht werden. Das ist kein Paradigma, das da drüber steht, wie Postwachstum. Irgendwie, ich finde, irgendwie leben wir ja schon in Postwachstumsgesellschaften. Ne? Kennen Sie ja wahrscheinlich das Argument. Ne? Ist schon klar, weil es ist ein bisschen polemisch und so. Aber.
Also mir geht es jetzt gar nicht so um das Problem an sich, sondern ich habe eher noch mit den Begrifflichkeiten beziehungsweise mit der Theorie ein bisschen Schwierigkeiten. Ich hatte das jetzt oft so verstanden, dass die Selbstentfaltung quasi der Selbsterhaltung gegenübersteht und man nur das eine oder das andere machen kann. Okay, dann habe ich es falsch verstanden. Genau, also ich bin Sozialarbeiterin und ich habe während der Pandemie auch in systemrelevanten Beruf gearbeitet und für mich war das natürlich eine Form der Selbsterhaltung, aber schon auch, also ich glaube, mein Beruf, den ich da ausübe, ist für mich auf jeden Fall auch Selbstentfaltung, weil ich da irgendwie, ich rede gern, dann kann ich sprechen, ich helfe gern Menschen, dann kann ich das machen, also, aber eben dann habe ich es wohl falsch verstanden.
Nee, also ich glaube, Sie sind an der richtigen Stelle irritiert und also ich glaube ungefähr sowas wie das, was Sie jetzt über sich selbst sagen, ist das, was ich beschreiben wollte, als ich über die Leute gesprochen habe, mit denen wir da in dem für das eine Kapitel die Interviews gemacht haben. Wenn ich jetzt sozusagen, ich finde es ein bisschen komisch, mir da jetzt so soziologische Aufklärung anzumaßen, ne? Also deswegen mache ich es anders. Die Soziologie ist halt auch nur so eine Wissenschaft, die irgendwelche Unterscheidungen liefert, ne? Damit man was ein bisschen, im besten Fall, wenn es gute Unterscheidungen sind, so ein bisschen besser verstehen kann. Und in der Praxis, ne, vielleicht kommt die Frage noch, sagen Leute, ja, können wir nicht einfach Anpassung Fortschritt nennen? Können wir nicht einfach eine sinnhafte Sinngewinn aus Selbsterhaltung jetzt Selbstentfaltung nennen und so weiter? Und dann so ein bisschen könnte man sie interpretieren, ne? Und meine Antwort wäre, ja klar, also be my guest, ne, tut das gerne so, da seid ihr aber halt dann, das ist dann nicht mehr soziologische Theorie, ne? Das ist dann nicht mehr scharfkantige Beschreibungen, damit man was besser versteht. Das ist dann, wie kriege ich das, was ich verstanden habe, zum Beispiel, dass Selbsterhaltung wichtig und sinnvoll ist, in was übersetzt, was mir persönlich das Gefühl gibt, dass ich das Richtige tue, wie Sie das offenbar haben und wie wir das viel mehr brauchen.
Ja, vielen Dank für Ihre Zuversicht. Wenn ich es richtig verstanden habe, setzen Sie ja Hoffnung darauf, dass es gelingt, in dieser Gesellschaft Helden im größeren Umfang zu rekrutieren. Also als Helden würde ich die Leute bezeichnen, die während der Corona-Krise auf den Intensivstationen gearbeitet haben. Das war ja auch damals ein beliebter, populärer Begriff für diese Population. Nun haben Sie ja auch Psychologie studiert und ich denke, dazu gehört eine gewisse Erziehung, dass überhaupt das Potenzial zum Heldentum entsteht. Und mir kommt so vor, dass wir in dieser Tradition, die ja jetzt schon seit Jahrzehnten, mein ganzes Leben bestand darin, in dieser Tradition der Selbstentfaltung, das geben wir ja auch unseren Kindern weiter. Können Sie was Tröstliches sagen bezüglich dieses Problems, dieses Rekrutierungsproblems?
Ja, also ich habe natürlich irgendwie, wie alle Menschen lebe ich natürlich auch irgendwie in einer Blase, ne? Und ich habe natürlich mit dann irgendwie Berliner Soziologiestudierenden zu tun. Die tragen auch gerne bunte Turnschuhe, aber die sind so, also Stichwort Selbstentfaltung und so, ne? Aber die sind für diese Art von Themen, also die muss man dafür nicht mehr sensibilisieren. Die stellen sich eher die Frage, würde ich sagen, warum gibt es keine Soziologie dieser Art von Phänomene, weil das für die eine Lebensrealität ist. Die sozusagen die Art und Weise, wie sie darüber nachdenken, was ihr Trajekt ist in dem Leben, das sie haben in unserer Gesellschaft, ja, prägt. Das prägt die Art und Weise, wie die darüber nachdenken. Die denken darüber nach im Sinne von, was kann ich machen mit der Klimaentwicklung, die ich sehe. Ja. Und insofern, also ich glaube nicht wirklich so richtig an die Notwendigkeit weiterer Aufklärung, um es mal ganz plakativ zu sagen. Wir wissen alle längst, sogar die Leute, die gewalttätig gegenüber der letzten Generation werden, wissen, dass es das Problem gibt, sonst wären die nicht so provoziert dadurch. Ja, und ich kann Ihnen jetzt, also ich sag mal, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass ich auf dieses Heldenmotiv setze. Ich würde sagen, wenn das, also solange das ein Heldenmotiv braucht, gelingt es halt nicht. Ne? Solange gelingt es nur schlecht, ne? Würden Sie wahrscheinlich auch sagen. In dem Moment, wo das Alltag ist, ja, da ist es, das darf man natürlich auch noch ein bisschen aufladen und so, ne? Geil, ne? Das ist also sagen, nicht ich, aber dann, wer auch immer das tut und seinen Baumpflanztrupp oder seine Freiwillige Feuer motivieren will, ja, darf ja das auch gerne ein bisschen hochpitchen. Aber, also ich sag's nochmal so ein bisschen anders. Wir denken bei mir in der Professur über ökonomische Planung auf Basis der technischen Mittel der Gegenwart nach. Wir denken über ökologische Wohlfahrtsstaatlichkeit nach und darüber, wie Legitimität in so einer Konstellation herzustellen ist. Wir denken aber auch darüber nach, was wir zum Beispiel Christian Lindner sagen können, um den in irgendeiner Art und Weise zu irgendwas Sinnvollem zu bewegen. Und was man Christian Lindner vielleicht schmackhaft machen kann, wenn gerade wieder der Rhein trocken liegt oder so, ist, dass man die Steuervorteile, die Menschen kriegen, die sich freiwillig beim Technischen Hilfswerk engagieren, so dermaßen skaliert, dass nicht die Helden dahin rennen, wie jetzt, ja, sondern dass dann die Familienväter im besten Fall mit ihren Kindern, wenn die das richtige Alter haben, dahin rennen, weil die blöd wären, weil die das Gefühl hätten, ich wäre doch blöd, wenn ich diesen Steuervorteil nicht mitnehmen würde. Stehen Sie also so, so kann man da auch nochmal, ja, in diesen kleinen Schritten darüber nachdenken, weil es ist ja nicht so, dass wir bei der Problembeschreibung wirklich einen Dissens haben, ne? Trifft ja für viele Probleme in der Gesellschaft zu, dass man sich der Problembeschreibung eigentlich einig ist. Also zum Beispiel auch beim schwachen Staat, ne? Die Systemrelevanten kritisieren. Wissen in Berlin, das glauben alle Parteien in Berlin, alle wissen das. Alle haben diese Mist, wir können gar nicht steuern. Das ist das Irre daran. Und da kann man nicht mal, man kann es denen nicht mal vorwerfen, weil sie alle, viele von ihnen, haben oder werden mal in irgendwelchen bürokratischen Institutionen arbeiten, in denen sie das Gefühl haben, meine Fresse, ich habe nicht gewusst, wie beschränkt die Handlungsfähigkeit einer Organisation ist. Ja, so, ja, der Staat ist auch nur so eine Organisation.
Ja, jetzt wurde gerade schon Christian Lindner angesprochen und Steuererleichterung. Und da wir hier in Leipzig sind, würde ich den Begriff der Klasse gerne mal in die Diskussion reinbringen und die These aufstellen, dass das eine Lücke ist in deinem Buch, die noch nicht gefüllt ist und noch zu füllen ist. Klar, wir kennen jetzt alle irgendwie die grobe Klassenlinie im ökologischen Konflikt. Die Superreichen sind exponentiell viel umweltschädlicher als die Armen. Das liegt nahe. Dennoch die Frage, warum spielt das so eine geringe Rolle noch aktuell? Warum hast du es nicht stärker integrieren können? Oder wie würdest du jetzt mit einem gewissen Abstand auch zur Buchveröffentlichung sagen, wie sich dieser ökonomische Klassenkonflikt leichter integrieren lässt mit der ökologischen Frage. Wie lässt sich das besser verbinden, um das auch einfach das Oben-Unten, was ja nach wie vor ganz zentral ist, auch wenn viele das zerreden wollen, was ganz zentraler Mobilisator ist in der Gesellschaft. Wie lässt sich dieser ökonomische Top-Down, Oben-Unten Mobilisator verwenden für die Bearbeitung der ökologischen Krise? Besser verwenden als aktuell.
Warum ist diese Lücke in meinem Buch? Weil die deutsche Soziologie zu dem Zeitpunkt, an dem ich das Buch geschrieben habe und das mit zwei Kindern auch fertig kriegen musste und so weiter, das sind auch nochmal so ganz praktische Anpassungsprobleme, weil die deutsche Soziologie zu dem Zeitpunkt Lucas Chancel noch nicht entdeckt hatte, der bei Piketty diese Datenbanken macht, auf die du rekurrierst, die das zeigen, was du sagst, und das hat einfach zu dem Zeitpunkt noch niemand so richtig wahrgenommen gehabt in Deutschland, inklusive mir. Ich habe das mittlerweile wahrgenommen, und also nochmal das Argument, das der Kollege macht, ist, wir wissen, dass die CO2-Emissionen in dem Ausmaß ungleich sind, das zieht einem, da zieht es einem die Schuhe aus, ne? Also sozusagen das untere Drittel der deutschen Bevölkerung ist fast an dem Punkt, wo das genau das CO2-Budget jährlich verbraucht, das jeder pro Kopf auf diesem Planeten hat, wenn wir klimaneutral wären. Ja? Die ist das untere Drittel, ja, weil die so wenig konsumieren können, so wenig fliegen, so wenig Mobilität und so weiter und so fort. So kleiner Wohnraum, ne, all diese Sachen. Ja, aus einer Beobachtungsebene würde, also das kann man erstmal skandalisieren, mache ich natürlich auch im nächsten Buch, gar keine Frage und so, kann man ja nicht liegen lassen. Ist aber gleichzeitig so, also auf zwei Seiten interessant, würde ich sagen. Das erste ist, die Leute, die das Moment bespielen das letztlich und ich meine das nicht denunziatorisch, ja, ich meine es deskriptiv, einem linken Klimapopulismus das Wort zu reden. So. Ich fände es interessant, wenn es den gäbe. So. Aber das ist nicht die Aufgabe, nach meinem Verständnis nicht die Aufgabe der Soziologie, den herbeizureden. Darüber aufzuklären, so wie das die Kollegen zum Beispiel machen, ne? Und ich jetzt ja auch, dann sozusagen nicht in dem Buch, aber so grundsätzlich, das ist irgendwie richtig und wir müssen mal gucken, was aus dieser Art von Wissen in der Gesellschaft wird, ja. Nochmal die politischen Bewegungen in diesem Kontext, die eher so am Edge sind, ja, am radikalen Edge. Tun das ja schon. Also wir haben jetzt diese Blockaden der Privatjets und so weiter. Ne? Dieses Zeug, das ist der Versuch, das zu adressieren. Ne? Früher oder später werden es die Yachten und so. Und ich glaube, da kommt was. Also ich würde drauf wetten, sagen wir es mal so. Man hat natürlich keine Kristallkugel und so. Ne? Aber so, analytisch und intellektuell habe ich ein Problem damit, wenn man sich zu schnell dieser Art von Klimapopulismus verschreibt, linken Klimapopulismus verschreibt. Zum einen ist das Hauptproblem ist, die Idee ist, wie reagieren Sie darauf? Naja, indem Sie halt eine Umverteilung von oben nach unten machen. Ja? In dem Moment, in dem Sie aber den Reichen die Yachten weggeben und die dafür in 100 kleine Bötchen übersetzen, die Sie an 100 Arme verteilen, müssen Sie mir erstmal sagen, warum diese 100 Bötchen viel weniger CO2 emittieren als die eine Yacht. Ja, also sie macht es so einfach und so ein bisschen doof, dass sie sozusagen das Problem verstehen. Ökologische Umverteilung bringt uns nicht herum um die Verzichtsfragen, die Verbotsfragen und so weiter und so fort. Vielleicht brauchen wir diese Art von im besten Fall vielleicht linken Klimapopulismus, um auch da wieder eine Quelle von Legitimität drin zu finden. Das sagt, aber guck mal, die zahlen immerhin wirklich, also weil während der Pandemie, ne, was die Leute wirklich aufregt, vollkommen zu Recht, ist Krisengewinner, ja, Amazon und so. Damit haben die Leute ein Problem. Und diese Art von Bewusstsein im Kontext der Klimakrise ist sicherlich nicht in gleichem Ausmaß da. Ja. Wäre aber gut, wenn das den Leuten klar wäre, dass sozusagen da es echt ein Freeriding-Problem gibt. Ja. Aber dieses Freeriding-Problem zu benennen und dann in die alten Muster, dann ist keine Anpassung nötig, wenn wir denen nur ihre Yachten wegnehmen und die in 10 kleine Boote oder 100 kleine Boote übersetzen. Nee, das ist ja gerade der Punkt. Das geht nur dann, wenn diese Boote klimaneutral sind, weil ökologische Modernisierung gelingt und, sorry, nichts gelingt jemals. So, ne? Also sowas nicht.
Ich fand das sehr gut. Bin ich zu verstehen?
Ja.
Ja. Ich fand es sehr gut, dass du so deutlich gesagt hast, dass sehr vieles von diesen Problemen ja absolut nicht neu ist. Und ich möchte hier einen globalen Kontext auch reinbringen, weil ich den einfach für wichtig halte, weil das meiste, was wir diskutieren, das sind praktisch 12% der Weltbevölkerung in industrialisierten Ländern. Das ist eine relativ kleine Zahl, nämlich vor allem verglichen mit den 88% der anderen. Und ich sehe also solche Dinge wie Selbstentfaltung, Schrägstrich Verzicht, Schrägstrich Freiheit als Probleme, weder in Afrika noch im Nahen Osten, zumindest nicht in diesem. Ne? Das heißt, für mich ganz praktisch auch, wir betreuen ein Waisenhaus in Uganda, die haben praktisch nichts, das kann sich ja keiner vorstellen. In diesem Zusammenhang ist mir immer wieder klar geworden, dass wir eigentlich sehr viel in dem Sinne, was du hier darstellst, und dem ich hundertprozentig zustimme, von diesen Menschen der 88% lernen können.
Ja, und also danke. Das Problem, also das Ding ist, es taucht dann gleich wieder ein Problem auf. Ne? Das Problem ist, dass diese 88% uns halt kennen. Und dass das Versprechen von so einer Art von Lebensweise halt existiert und auch attraktiv ist. Eine Art von Grundprämisse, ohne die ein global orientiertes soziologisches Denken in der makrosoziologischen Schule, aus der ich komme, nie ging, ein Faktum, ohne die so ein Denken nie ging, war, dass es diesen Aufstieg einer globalen Mittelklasse im globalen Süden gibt. Ja? Also Menschen in China natürlich als Paradebeispiel, in Indien, in Nigeria und so weiter, extrem bevölkerungsreichen Ländern, auch zum Teil in Pakistan zum Beispiel, ja, die natürlich nicht den sozusagen das Einkommen und den Lebensstil pflegen, den wir haben, aber die es sozusagen im Vergleich zu ihren Eltern auf einen bescheidenen Wohlstand gebracht haben, der die in dem globalen Vergleich in eine Einkommensmitte, in die Nähe von einer Einkommensmitte bringt. Diese Leute sind natürlich das große Versprechen der Modernisierung in diesen, in Anführungszeichen, Ländern mit der nachholenden Modernisierung gewesen. Also Anführungszeichen nicht über Länder, sondern über nachholende Modernisierung. Und dieses Versprechen ist nicht einfach aus der Welt zu kriegen. Ja. Das ist auch ein Grund, und da mache ich es nochmal sozusagen, ich mache es nochmal so ein bisschen irgendwie, dass wir noch ein bisschen mehr feststecken vielleicht. weiß auch nicht, warum, aber so, also, ich glaube, wichtig ist, man muss sich klar machen, es gibt diese Gruppe, die wächst. Die Legitimität, die politische Legitimität in diesen Ländern ist nur zu sichern, wenn diese Gruppe wächst. Und es ist kein Weg vorstellbar, in dem sie denen nicht erlauben, in dem Moment, in dem sie das können, sich eine Klimaanlage einzubauen. Es wird nicht funktionieren. Mein ehemaliger Kollege, Chef Heinz Bude, hat das immer sehr plakativ genau so gesagt. Das wird nicht, du kannst den Leuten in Pakistan nicht verbieten, sich eine Klimaanlage einzubauen, sobald sie sich das leisten können. Weil die leben dann bei 40, 50 Grad. Das ist unvorstellbar, dass das gelingt. Kein politisches System kann das überleben, das sozusagen irgendwie zu untersagen oder verbieten, ja. Und deswegen ist das mit der ökologischen Modernisierung, der Pfad, den wir eingeschlagen haben, es gibt gar keinen Weg darum herum. Also irgendwer wird es machen, weil sozusagen das ist noch das Beste, was wir damit machen können, dass die auch alle Klimaanlagen wollen. Und wir können auch nicht mal sagen, dass die nicht verdient haben. Wir hatten ja auch unsere Heizungen und so, ne? Also so, und diese Art von Problemen tauchen dann auf. Und deswegen sind wir jetzt, würde ich sagen, auf dem Pfad ökologischer Modernisierung, von dem wir aber wissen, dass der gleichzeitig diese ganzen in einem noch strengeren Sinne adaptiven Anpassungsprobleme erzeugt, die katastrophischen Ereignisse, die Verteilungsproblematiken, die dann politisiert werden, schon wenn es darum geht, dass irgendjemand einen Teil seiner neuen Heizung selbst bezahlen muss, wenn die alte kaputt ist. Ja, also man denkt ja, ne, so. Ja, ist doch so. Also, wenn deine Heizung kaputt ist, so. So, damit werden wir irgendwie einen Umgang finden müssen. Das passiert unter dem Paradigma der Anpassung.
Eigentlich auch ein schönes Schlusswort, könnte man sagen. Und wenn ich das im Publikum so anschaue, scheint es das zu sein. So, dann nehmen wir das so. Philipp Schaap, vielen Dank für einen dichten Abend.
Danke Ihnen.
Danke.